Einmal vorab, bevor wir hier heute mit unserer Folge loslegen. Im Mai gibt es ein großes Podcast-Festival, das erste ARD-Sounds-Festival in Nürnberg. Und wir von FKM, wir machen da einen Live-Podcast mit einem richtig tollen Gast, mit Jörg Diehl. Jörg leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und wir sprechen da mit ihm über eine sehr spannende Recherche. Am 9. Mai um 18 Uhr. Das gesamte Festival, das geht mehrere Tage mit insgesamt 25 Live-Podcast-Shows. Und mehr Infos dazu, die findet ihr auf ardsoundsfestival.de. Und auf dieser Seite kann man auch die Tickets für unseren 11KM Live-Podcast kaufen. Ich jedenfalls, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. 9. Mai, Nürnberg. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Stell dir vor, du kaufst ein Regal oder ein Holzspielzeug und damit finanzierst du dann möglicherweise Russland und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit. Seit fast 4 Jahren gelten Sanktionen gegen Russland. Und das bedeutet auch, Russland darf kein Birkenholz in EU-Länder exportieren. Doch es gibt da den Verdacht, dass diese Sanktionen im großen Stil umgangen werden. Welche Ausmaße der illegale Holzhandel mit russischer Birke angenommen hat, wie er funktioniert und was man dagegen tun könnte, das hat SWR-Investigativjournalist Nick Schader recherchiert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Heute ist Montag, der 2. März. Hi Nick, willkommen bei 11KM.
Hallo, hallo.
Holz wird ja für alles Mögliche gebraucht. Und wo es herkommt, das ist oft gar nicht so leicht herauszufinden. Ihr wolltet wissen, ob an diesen Gerüchten, dass möglicherweise Sanktionen umgangen werden, ob da was dran ist. Wo habt ihr angefangen mit der Recherche?
Wir waren auf einer Holzmesse für internationale Holzhändler in Köln unterwegs, um erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, wird tatsächlich immer noch russisches Holz gehandelt, das eigentlich sanktioniert ist. Das ist eine riesengroße Messe, also eine Fachmesse, wo wirklich nur Holzhändler aus der ganzen Welt sich treffen. Wir haben uns nicht als Journalisten zu erkennen gegeben, sondern als vermeintliche Holzhändler. Und da gab es aber gar keine so kritischen Nachfragen. Es gab kein großes Misstrauen. Wir hatten schon Hinweise bekommen im Vorfeld von Insidern, die gesagt haben, wenn man zum Beispiel mit chinesischen Zwischenhändlern spricht, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man relativ offen auch über russisches Holz sprechen kann. Das war für die auch nicht problematisch, dass wir danach fragen. Und dann haben die uns sehr offen auch angeboten, dass wir uns auch Russian Quality liefern können. Russian Quality ist eben eine Art Codewort für russisches Holz. Und dass sie die auch mit Papieren aus der EU versehen konnten. Also das war da im Fortlaufend im Gespräch, wurde das so weiterentwickelt, wie man das liefern könnte. Und auch in E-Mails, die wir danach mit diesen Händlern noch ausgetauscht hatten.
Wie war das für euch, dass da so offen drüber gesprochen wurde?
Ich hatte gedacht, das wird dann sehr versteckt und verklausuliert, so im Hinterzimmer so quasi nur ein bisschen besprochen. Es war tatsächlich erstaunlich zu sehen, dass man dort einfach die Bestätigung dafür bekommt, dass dieses Holz weitergehandelt wird. Also es war für uns letztendlich der Beleg dafür, dass an diesem Verdacht, den uns gegenüber im Holzhändler geäußert haben, tatsächlich was dran ist. Und so gesehen war auch dieser Besuch auf dieser Holzmesse für uns ein ganz wichtiger Startpunkt für die weiteren Recherchen.
Bei Öl und Gas, da weiß ich, dass die Importe aus Russland ja für uns in der EU ja total wichtig waren. Wie ist denn das bei Holz?
Bei Holz ist Russland tatsächlich der absolute Weltmarktführer, zumindest in diesem Holzbereich, auf den wir jetzt blicken. Also vor allem Birkenholz, Birkensperrholz, was weltweit gehandelt wird. Vor allem im Möbelsektor und im Bausektor wird das sehr stark nachgefragt.
Okay, was ist alles aus Birkensperrholz?
Alles Mögliche durch die Bank. Tatsächlich Regale, es gibt Holzspielzeug, was daraus produziert wird. Ein anderer Anwendungsfall, der aber auch sehr wichtig ist, sind in LKW-Anhängern die Böden. Die müssen auch stabil und leicht sein. Auch da wird fast ausnahmslos weltweit Birkensperrholz eingesetzt. Also es gibt sehr verschiedene Anwendungsfälle und deshalb ist es auch so ein starkes Produkt auf dem Weltmarkt.
Wenn ich jetzt im Baumarkt stehe, woran erkenne ich dieses Birkensperrholz?
Birkensperrholz ist so, wenn man von der Seite drauf guckt, dann sieht man so diese einzelnen Schichten. Also das wird auch, wenn es produziert wird, auch so ganz dünnen Birkenschichten und die werden dann miteinander verleimt. Das ist ganz hell. Manchmal haben sie Außenschichten, die dann so mit Folie sind, dann können sie auch eine andere Farbe haben. Aber das Holz selber ist ein ganz helles Holz und ein ganz stabiles Holz. Deshalb ist Birke auch sehr, sehr beliebt in diesem Sektor. Und Russland ist da Weltmarktführer, weil sie A, die mit Abstand größten Birkenwälder der Welt haben. Also deshalb, dieser Rohstoff kommt einfach in ganz großen Teilen dort her. Und entsprechend hat sich auch die Industrie darum entwickelt. Also die ganzen Sägemühlen und die ganzen Werke, die diese Sperrholzbretter herstellen, die sind im ganz großen Anteil in Russland vertreten und deshalb sind dort auch die großen Massen produziert worden, die auch historisch um die ganze Welt geschifft werden und somit auch schon immer in großem Maße in die EU gehandelt wurden. Und wir reden noch, sagen wir mal, vor den Sanktionen von einem Markt, der war so pro Jahr grob 3 bis 4 Milliarden Euro schwer, kann man sagen. Also das ist so ungefähr das Handelsvolumen, über das wir da reden.
Also wenn Russland da so groß im Geschäft ist mit dem Birkensperrholz, wie wichtig ist es denn für Russland, dass zu exportieren in die EU?
Also es ist eine wichtige Einnahmequelle, gar keine Frage. Natürlich sind die Dimensionen kleiner als bei Öl und Gas. Also Öl und Gas sind die Top-Rohstoffe von Russland. Aber es gibt immer wieder Zitate oder Interviews auch von russischen Verantwortlichen aus der Regierung, die das als das drittwichtigste Element des Handels bezeichnet haben, also die russischen Hölzer. Also es hat dann schon hohen Stellenwert und deshalb bringt es auch Russland bis heute Devisen.
Jetzt habt ihr auf der Messe Russian Quality angeboten bekommen. Dabei ist russisches Holz seit 2022, also kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, sanktioniert. Es darf also gar nicht in die EU gelangen. Konntet ihr Belege finden, dass russisches sanktioniertes Holz in die EU gelangt?
Es gibt im Prinzip zwei starke Wege, auf denen wir das nachverfolgen konnten. Einerseits haben wir Zolldaten uns genau angeschaut, wie der Holzhandel im Prinzip sich in den letzten 2 Jahren verändert hat. Und da sieht man immer eindeutige Peaks. Also von wo geht es nach Russland? Es geht zum Beispiel in den letzten 3 Jahren, 23 hat das so angefangen, Anfang 23. Plötzlich gibt es einen riesen Peak von Russland nach China. Und von China explodieren dann wiederum die weiteren Exporte, das zeigen auch die Holzhandelsdaten oder die Zolldaten, dann plötzlich in bestimmte EU-Länder. Also da gibt es schon mal einen starken Verdacht, dass das im Ursprung eben russisches Holz ist, weil noch im Januar 23 haben wir nahezu kein Sperrholz aus China zum Beispiel bezogen in die EU. Und plötzlich explodieren diese Mengen nach oben. Also das war schon mal ein starkes Indiz. Und das zweite waren eben die Holzhändler. Auf dieser Holzmesse in Köln haben wir einen polnischen Holzproduzenten getroffen, der gleichzeitig dort auch im Holzverband eine Funktion hat. Ein Mann, der Marosław Miśniuk, durch und durch Holzexperte, seit 20 Jahren im Holzgeschäft aktiv, der wirklich alles weiß über den weltweiten Holzhandel. Der jettet auch die ganze Zeit um die Welt und trifft irgendwelche Händler und kauft und verkauft Holz. Und in ihrem Werk in Polen produzieren sie auch selber solche Sperrholzplatten.
What we notice immediately after that.
Und der hat das längere Zeit beobachtet auf verschiedenen Wegen. Er hat einerseits natürlich einen ständigen Blick auf die Zolldaten. So als Großhändler beobachtet man eben, wo wird was und welches Holz gehandelt. Da hat er schon festgestellt, Mensch, da gibt es komische Bewegungen und das ist aus seinem Verdacht heraus eben russisches Holz. Und dann fing es eben irgendwann an, auch bei ihm, dass er tatsächlich Angebote bekommen hat von Zwischenhändlern, die gesagt haben, wir haben ja noch Chargen, beste russische Qualität und es gibt es auch noch zum Dumpingpreis. Und als er das immer öfter bekommen hat, ist er dem immer stärker nachgegangen.
Warum ist dem Holzexperten aus Polen, Jarosław Miśniuk, warum ist dem das so wichtig, das herauszufinden?
Er hat gesagt, diesen Krieg findet er absolut desaströs. Es bereitet ihm jeden Tag große Probleme, dass es diesen Krieg überhaupt gibt. Und deshalb will er alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht auch noch in irgendeiner Form unterstützt wird. Und das sieht er eben genau bei diesem Holzhandel. Er sagt, der bringt eben Russland Devisen und das kann er so überhaupt nicht stehen lassen.
Sanctions are not to favor European industry. Sanctions are for that to harm Russia and to bring Russia to stop the war in Ukraine.
Gar nicht nur das Wirtschaftliche im Sinne von seiner Firma hat damit dann Probleme, sondern weil er eben sagt, Russland sieht er auch als Pole durchaus als Bedrohung und deshalb will er alles dafür tun, dass dieses Regime, wie er es auch genannt hat, und Putin natürlich im Speziellen nicht noch mehr Macht bekommt.
Lass uns nochmal auf die Sanktionen blicken. Die gelten ja seit 2022. Wie kann es sein, dass die anscheinend immer noch umgangen werden?
Du hast es richtig gesagt. Also eigentlich würde man denken, dürfte nichts mehr in die EU zum Beispiel kommen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, die russischen Großhändler, die sind auch kreativ, Wege zu finden. Und das beginnt schon zum Beispiel bei Papieren, die schlichtweg gefälscht werden. Also da wird die Herkunft eben als Russland verborgen, ganz bewusst. Und man deklariert diese Hölzer einfach um, eben entsprechend in Länder, die nicht von Sanktionen betroffen sind. Und handelt dann über diesen Weg einfach die Hölzer weiter. Wenn man dann an der EU-Außengrenze ein Zöllner einfach dieses Papier sieht und sagt, ja gut, Ursprung ist, sagen wir mal, Kasachstan, nennen wir mal irgendein Beispiel, dann winkt er das vielleicht einfach durch und hat keinen Grund oder keinen Anlass, erstmal da genauer drauf zu schauen. Und so kommt dann dieses Holz nach wie vor in die EU.
Ich finde es schön, dass du das kreativ nennst. Ist das nicht kriminell?
Ja, natürlich aus unserer Sicht ist es kriminell, aber wir haben ja tatsächlich auch einige Dokumente zugespielt bekommen von Großhändlern. Das sind wirkliche Anleitungen, wie man Sanktionen umgehen kann.
Aus Russland dann?
Aus Russland, genau. Zum Beispiel von einem der größten russischen Holzproduzenten, Segesa. Und wir haben eine interne, wie soll ich sagen, ja, eine Anleitung, wo Schritt für Schritt beschrieben wird, also wie das Holz erstmal geschlagen wird, auf welchem Weg es nach China transportiert wird. Dort wird es dann umdeklariert, also es bekommt eine andere Handelsziffer, damit es eben bei EU-Kontrollen nicht so auffällt. Und dann kann es weiter ohne Probleme in die EU verschifft werden, so steht es auf dieser Präsentation mit einem Lachsmiley am Ende. Also das meinte ich, kreativ sind die tatsächlich und die suchen auch immer neue Wege, wie sie das Holz handeln können.
Was sagt die Firma dazu, die hier offenbar richtige Anleitungen verschickt, um die Sanktionen zu umgehen? Habt ihr die angefragt?
Ja, aber da kommt gar keine Antwort zurück.
Also ihr habt da Anleitungen gesehen, wie man russisches Holz nach China bringt, es dort dann umdeklariert, um es so in die EU einzuführen. Wie genau kommt es dann über die Grenze in die EU?
Also in Polen war es lange Zeit so, dass es ab 2022/23 losging, dass eben auch diese Importe plötzlich explodiert sind. Und dort hat man tatsächlich das Holz einfach auf dem Landweg auch über Belarus aus Russland nach Polen gebracht. Und das Ziel ist immer klar, der Händler, die wollen in die EU rein und ab dann hat man freien Handel. Also es geht immer darum, die Außengrenze irgendwie zu überwinden und dann ist es easy, das Zeug weiter zu verkaufen. Und die polnischen Holzproduzenten, denen das ein Dorn im Auge ist, die haben das lange Zeit beobachtet, dass diese Mengen immer größer und immer größer wurden.
Du hast gerade schon gesagt, über den Umweg China, wie funktioniert das? Und was steht denn dann da drauf auf den Produkten? Steht dann da Made in China oder?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch mit chinesischen Händlern ja gesprochen. Wenn man mal das Vertrauen gewonnen hat und wenn man eigentlich klar macht, was man haben möchte, dann sind die relativ direkt auch zu sagen, wir labeln das zum Beispiel mit lettischen Papieren. Was uns aber Holzhändler sagen, die das genauer kontrollieren oder auch kritisieren, die sagen, man findet bei fast jeder Lieferung irgendwo noch Spuren, wo das Holz eigentlich herkommt. Also das Holz selbst hat zum Teil einen anderen optischen Eindruck. Also es ist zum Beispiel einfach heller. Also wirklich Experten können das meistens sofort erkennen.
Also russisches Holz ist heller?
Ganz genau, ja. Also dieses Birkenholz hat ein bisschen andere Farbe. Das wäre für uns Laien jetzt vielleicht gar nicht so leicht zu erkennen. Aber andere Birken aus anderen Birkenwäldern in der EU zum Beispiel, die sind so etwas gräulicher, so würde ich es mal bezeichnen. Und das russische ist etwas heller, also gelber, wenn man so will. Und gleichzeitig gibt es fast immer irgendwo noch Spuren an diesen Holzstapeln dran. Also bis hin zu ganz plump tatsächlich zum Teil irgendwo noch kyrillische Aufkleber.
Wenn ich jetzt so eine Möbelfirma hätte oder eine Baufirma, was habe ich denn eigentlich davon, illegales russisches Holz einzukaufen?
Man hat leider zwei Punkte, die ganz starke Argumente sind dafür, dass man sich vielleicht breitschlagen lässt, russisches Holz zu kaufen. Nämlich dieses Birkensperrholz aus Russland hat die höchste Qualität auf der ganzen Welt. Also das weiß auch jeder Holzhändler. Und jetzt durch die besagten Sanktionen und Handelsverordnungen oder Beschränkungen wird das eben zu einem Dumpingpreis angeboten. Man bekommt dieses russische Sperrholz in sehr guter Qualität zu einem sehr günstigen Preis.
Du hast ja schon von dem polnischen Holzexperten Jarosław Miszniuk erzählt, der schon länger das Gefühl hatte, da stimmt irgendwas nicht. Was haben er und die anderen, die dagegen vorgehen wollten, was haben die unternommen?
Sie haben es also erstmal an die entsprechenden polnischen Behörden gemeldet, also an die Ministerien, an die zuständigen Zollbehörden. Da ist aber noch nicht so ganz viel passiert, berichten die uns. Also es gab so keinen, wie hat er es genannt, keinen so richtigen Ehrgeiz von Seiten der Behörden und Zollämter, dem wirklich richtig hart nachzugehen und eben das Ganze zu kontrollieren. Dann haben die ein paar Monate das Ganze noch weiter beobachtet, haben festgestellt, im Laufe des Jahres 23 und dann 24 ist es noch größer geworden, diese Mengen an russischem Holz, die dort gehandelt werden. Und dann haben sie sich kurzerhand zusammengesetzt und haben eine Art Schulung, ein Webinar aufgesetzt. Also eine Fortbildung für Zöllner. Das ist eigentlich überhaupt nicht deren Aufgabe, natürlich als polnischer Holzhändler oder als Holzverband in dem Bereich tätig zu werden. Aber sie haben keinen anderen Ausweg mehr gesehen und haben dann eine Fortbildung für Zöllner angeboten und die dann sehr häufig durchgeführt. Es gab tatsächlich dann irgendwann das Okay von den polnischen Behörden zu sagen, okay, ihr dürft das machen. War ja für die auch kein Aufwand und sie mussten auch keine Kosten dafür irgendwie übernehmen. Und dann haben die angefangen, hunderte von Zöllnern und Zollbehörden und entscheidende Stellen in Polen zu schulen. Nämlich genau in die Richtung, auf was müsst ihr achten, wenn hier Holzlieferungen reinkommen, zum Beispiel Birkensperrholz.
And the purpose of this webinar was to help them to recognize at the border control that the product could be illegal, or how to look at the product to understand if the product is illegal or not, illegal.
Also nicht einfach nur eben die Papiere angucken, sondern auf was müsst ihr noch achten, um festzustellen, ist an dieser Lieferung irgendwas verdächtig? Könnte das aus Russland kommen? Könnte den Import irgendwie verweigern? Und das war dann im Laufe der Monate auch sehr erfolgreich, denn tatsächlich haben die Polen irgendwann angefangen, stärker zu kontrollieren. Und die Zöllner wussten jetzt eben auch fachlich gut ausgebildet oder fortgebildet, auf was müssen wir überhaupt achten. Denn einfach nur das Papier, das sagt, dieses Holz kommt aus, sagen wir mal, Kasachstan wieder als Beispiel, das reicht eben nicht immer, sondern es gibt eben bestimmte Kriterien, an denen man erkennen kann, ob eine Lieferung verdächtig ist.
Und woran kann man das erkennen?
Ich kann ein paar Beispiele nennen. Es beginnt bei der einfachen Verpackung dieser Holzstapel. Die sind so 2,50 Meter lang, 1,20 Meter breit, ungefähr 1 Meter hoch. Das ist so eine Palette. Und dann ist so ein ganzer Container mit mehreren solcher Paletten voll. Und diese Verpackung, wie die nach außen geschützt sind, in der EU typischerweise hat man so Kartonverpackungen außenrum. Die Russen nutzen traditionell selber wieder Sperrholzplatten, um das außenrum zu verpacken. Das ist ein typischer Unterschied, wo jeder Holzhändler eigentlich sofort weiß, das kommt typischerweise nicht aus der EU. Oder man hat kleine Stempel auf diesen Holzstapeln gefunden, aber dafür musste man zum Teil eben erstmal andere Schichten wegnehmen oder diesen Stapel erstmal aufbrechen, um daran zu kommen. Also letztendlich haben die den ganzen Instrumentenkasten, den sie diesen Zollbehörden und den Zöllnern an die Hand gegeben haben, auf was die gucken sollen, wenn so eine Lieferung kommt. Und das war eben, muss man sagen, unter dem Strich auch erfolgreich. März, April, Mai 25 hat das dann so langsam gegriffen, diese Maßnahmen. Man hat die ersten Lieferungen aus dem Verkehr gezogen, man hat die Transporte zum Teil geblockt. Und damit hat man es dann geschafft, bis jetzt Ende 25 diese Importe zumindest über den Weg Polen um rund 90% nach unten zu kriegen.
Das wisst ihr ja jetzt durch euren Einblick in die Zolldatenbanken. Was ich mich frage, was bedeutet dieser Erfolg in Polen für das Problem illegale Holzeinfuhr insgesamt?
Man muss leider feststellen, und das sagen auch die Insider oder die mit Holz handeln, dass sich die Holzhändler, die internationalen, immer wieder neue Wege suchen. Das heißt, in dem Moment, wo Polen jetzt die Grenzen fast dicht gemacht hat und fast kein Holz mehr über Polen kommt, suchen sich die Holzhändler eben neue Länder, über die sie dann transportieren. Und jetzt kann man eben an Zollhandelsdaten zum Beispiel beobachten, dass dann im gleichen Maße plötzlich Spanien und Portugal nach oben gingen. Also letztendlich versuchen die Holzhändler immer wieder die Wege auszunutzen, die in diesem Moment zumindest funktionieren. Und wenn der Weg irgendwann zugemacht wird, dann sucht man sich eben den nächsten.
Was unternehmen denn Spanien und Portugal dagegen?
Also die spanischen Holzhändler sagen, die Behörden in Spanien unternehmen deutlich zu wenig. Also da hat man wohl das Problem noch nicht so richtig erkannt oder man will sich darum nicht so richtig kümmern. Denn letztendlich ist es auch ein Aufwand, den man betreiben muss, zum Beispiel auf Zollseite, dass man eben A, genügend Zöllner hat, B, wirklich fast jede Lieferung bestenfalls kontrolliert und C, eben vergleichbar wie in Polen, die Zöllner auch gut fortgebildet sind. Also das Ganze erzeugt Aufwand und möglicherweise auch Kosten. Und deshalb ist offenbar in Spanien von Seiten der Behörden und der Politik der Druck noch nicht so groß, wie in sich die Kritiker wünschen.
Gibt es denn Schätzungen oder irgendwelche Erhebungen, die sagen, wie viel Holz in die Europäische Union gelangt, also wie viel illegales russisches Holz?
Da kann es natürlich nur Schätzungen geben, denn wir sprechen ja von einem Schwarzmarkt letztendlich oder von einem illegalen Markt. Aber es gibt von einigen NGOs, also von Organisationen, Schätzungen und auch es gab eine Umfrage unter europäischen Holzhändlern und da kam man zum Ergebnis, dass seit Beginn der Sanktionen, also seit Mitte 2022 bis heute, Holz aus Russland ungefähr im Wert zwischen 1,5 bis 2 Milliarden Euro dennoch gehandelt wurde. Er ist kleiner, als er vor Einführung der Sanktionen war, aber es ist immer noch ein stattlicher Markt.
Wie viel davon könnte nach Deutschland kommen?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Also Deutschland ist da schon natürlich aufgrund seiner Größe und aufgrund seines Bausektors, wo dieses Holz gebraucht wird, ein sehr wichtiger Markt. Welche Mengen letztendlich nach Deutschland kommen, das kann man nicht wirklich seriös einschätzen, denn wenn das Holz erstmal in der EU ist, egal ob beim spanischen, beim italienischen oder beim polnischen Zwischenhändler und dort im Lagerhaus lagert, dann kann es eben ohne großes Aufsehen einfach innerhalb der EU dank freiem Handel weitertransportiert werden. Deshalb kann man da wirklich keine seriösen Schätzungen abgeben.
Also, illegales russisches Holz kommt umdeklariert immer noch in die EU. Aber diejenigen, die das hier einkaufen, wie kommen die denn überhaupt in Kontakt mit den Anbietern in China oder anderen Ländern?
Das ist eine internationale Holzhandelsplattform. Die sieht optisch aus, wenn man so will, wie so eine Art eBay oder so eine typische Verkaufsplattform. Also dort können nur professionelle Holzhändler aktiv werden. Das war auch ein Tipp von einem der Holzhändler, der uns gesagt hat, wir sollten uns dort doch einfach anmelden. Das haben wir dann gemacht mit einer Scheinfirma, also wo man wirklich auf seiner Startseite, man kann oben nach einem Produkt suchen und dann rattern darunter die ganzen Ergebnisse. Also je nachdem, nach was man sucht, in welcher Menge, in welcher Qualität, man hat Filter. Auch über diese Plattform haben wir eben festgestellt, dass dort eben Händler auch aktiv sind, die sehr starke Verbindungen zum Beispiel auch nach Deutschland haben. Weil wir einen Holzhändler ausfindig gemacht haben, der dort ganz regelmäßig und in großen Mengen und nicht groß verstecktes russisches Holz angeboten hat. Und das ist eben der chinesische Ableger eines Deutsch-Schweizer Spielzeugkonzerns, also der viel mit Holz auch arbeitet und verarbeitet und damit eben auch handelt.
Okay, kannst du sagen, welche Firma?
Das ist die Firma HP. Man kennt es in Deutschland vor allem so als Traditionshersteller von Holzspielzeug. Die haben aber auch eine chinesische Schwesterfirma, heißt dann HP China oder HP Ningbo. Also Ningbo in China ist dieses Werk angesiedelt. Dort wird auch sehr viel von diesem Spielzeug, von diesem Holzspielzeug produziert. Und gleichzeitig ist dieses Werk in China aber auch auf diesen Handelsplattformen als Händler aufgetreten. Also dort waren sie gar nicht vertreten als wir produzieren Spielzeug, sondern wir sind Holzhändler. Und an die haben wir uns natürlich dann auch gewandt als vermeintliche Interessenten und Großhändler und haben dort die Legende entwickelt, dass wir Holzhändler sind, wir sitzen in Deutschland, wir haben vor allem russische Kunden und die würden eben nur russisches Holz in ihren Gebäuden und auf ihren Baustellen wollen. So war die Legende. Und ob wir denn sicher sein können, das sei russisches Holz. Und daraufhin haben die uns sehr offen Lieferpapiere und dergleichen geschickt. Und da war eben ganz klar die russische Herkunft auch daraus ersichtlich.
Okay. Also jetzt bin ich nochmal sehr, sehr hellhörig geworden. Ich muss nochmal zurück zu diesem Holzspielzeug kommen. Erstmal muss ich mich outen, dass in meiner Familie, dass wir sind also Holzspielzeugeltern. Meine Tochter hat sehr viel Holzspielzeug. Und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, könnte es sein, dass in unserem Holzspielzeug russisches illegales Holz drin ist?
Ganz klar muss man dazu sagen, die Firma HP hat gesagt, sie würden kein russisches Holz in ihren Spielzeugen verarbeiten und haben gesagt, sie würden auch eindeutig nur FSC-zertifiziertes Holz verarbeiten. FSC muss man ganz kurz erklären, das ist so ein Holzlabel für nachhaltiges Holz und das darf auch für russisches Holz nicht vergeben werden. Also die haben so indirekt argumentiert, gesagt, wir verarbeiten nur FSC-Holz und deshalb kann das ja gar nicht aus Russland kommen. Das können wir nicht widerlegen.
Eine Ergänzung dazu, der Deutschlandchef von HP hat dem SWR-Team auf Anfrage mitgeteilt, dass er für das rechtlich selbstständige Schwesterunternehmen in China keine Stellungnahme abgeben könne. Das chinesische Werk, das sei unabhängig mit eigenen Einkaufs-, Vertriebs- und Compliance-Strukturen. Und das HP-Werk in China, das hat gar nicht geantwortet, aber einen Tag später alle Angebote für russisches Holz auf der Handelsplattform gelöscht. Wenn wir einmal uns wieder von der Holzspielzeugfirma wegbewegen, ganz allgemein hat eure Recherche ja herausgefunden, dass es immer noch zu hohen Holzimporten von illegalem Holz aus Russland in die EU kommt. Wie könnte das denn gestoppt werden?
Das wirksamste Mittel wäre natürlich, wenn man die Außengrenzen entsprechend hart kontrollieren würde, so wie es die Polen im Prinzip jetzt gezeigt haben. Also das heißt, man muss kontrollieren wollen, man muss genügend Zöllner haben und die müssen auch gut ausgebildet sein, um zu erkennen, welche Lieferungen sind möglicherweise illegal. Also das wären genau die Instrumente, die man braucht. Wie gesagt, Polen, eine Reduktion um 90% haben die geschafft. Aber gleichzeitig sehen wir eben in Ländern wie in Spanien und in Portugal und in Spanien zum Beispiel sagen uns die Großhändler, die Behörden würden dort noch nicht wirklich hart kontrollieren. Und das ist dann natürlich im Ergebnis auch das Problem. Es gab deshalb übrigens auch im letzten Jahr, in 2025, eine Warnmeldung der EU-Kommission, die auch festgestellt hat, dass dort noch im großen Stil russisches Holz auf den EU-Markt kommt und dass die Länder dort stärker kontrollieren sollen und stärker dagegen vorgehen sollen. Und im gleichen Zusammenhang haben auch Experten der EU geschätzt, dass seit Beginn der Sanktionen, also seit Mitte 2022 bis heute, dennoch Holz aus Russland im Wert von ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden Euro gehandelt wurde. Also von daher, der Markt ist nach wie vor noch vorhanden. Er ist nicht mehr so groß wie noch vor den Sanktionen, aber er ist noch längst nicht bei Null.
Vielen, vielen Dank, Nick.
Ja, danke euch.
Nick Schader ist Investigativjournalist beim SWR. Er hat dazu recherchiert, wie illegales Holz aus Russland in die EU gelangt, gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Bühler. Den Link zu ihrem Weltspiegel-Film, den stellen wir euch in die Shownotes. Autorin der Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel, Stefan Beuting und Nicole Dienemann. Produktion Regina Stärke, Christine Frey und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Die Welt wird komplizierter und auch die Geheimdienste müssen damit halten. Wie verändern neue Technologie von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die 4. Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht tief ein. Jede Woche ein neuer, echter Fall aus der Welt der Spione. Überall, wo ihr Podcasts hört und zuerst in der ARD-Audiothek.